Versammelt euch, online ist eine neue Episode ABXO B-Side. Ich hoffe, ihr seid dafür bereit. Wir besprechen die neuen Infos zu Sonys neuen Konsole. Die sind aber so nichtssagend, spannender ist da selbst Basti Schuhsohle. Weiter geht es mit Fortnite und Polygons Report. Der liest sich so düster, da fehlt uns jegliches Wort. Zum Glück haben wir aber noch Cuphead und die Trilogie zu Phoenix Wright. Da macht sich wieder Spaß und Freude breit. Aber genug von mir, es ist nämlich soweit. Viel Spaß mit ABXO B-Side. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ABXO B-Side Ausgabe, wenn ich mich nicht irre, Nummer 8. Mein Name ist Ilias Alaoui und an meiner Seite natürlich, wie sollte es anders sein, Sebastian Tützak. Hallo Sebastian.
Wunderschönen guten Tag und nein, du irrst nicht, es ist Folge 8. Man mag es kaum glauben.
Das ist unglaublich. Hättest du dir vorstellen können, dass wir bis Ausgabe 8 durchhalten?
Das sagt man das echt schon nach Folge 8, das klingt super traurig. Wenn wir bei Folge 100 sind, kannst du mich das nochmal fragen. Aber Folge 8, ja, ich bin fest davon ausgegangen, dass wir Folge 8 machen. Ja.
Naja, wenn wir ehrlich sind, müssen wir eigentlich das doppelt zählen, weil wir ja im Grunde bis auf eine Woche immer noch eine Sonderausgabe geliefert haben. Eigentlich ist das Ausgabe Nummer 16 oder 15.
Stimmt. Aber trotzdem, ja, ich bin davon ausgegangen, dass wir das schon irgendwie hinkriegen, das durchzuziehen.
Dann bist du relativ optimistisch. Ich war mir nicht so sicher, aber ich bin umso erfreuter, dass das dann doch klappt. Und ich bin auch erfreut, dass die Zuhörer noch fleißig mit dabei sind und uns zuhören, uns Feedback geben und einfach Teil dieses kleinen, aber feinen Projektes sind.
Ich finde es immer schön, wie du klein, aber fein sagst, so ein bisschen selbstlobend. Er ist klein, aber er ist schon ganz schön gut.
Das sage ich nur, weil es halt ein Füllwort ist und es mir Zeit gibt, um zu denken.
Ich weiß.
Klein, aber fein, was sage ich als nächstes? Ja, kommen wir doch einfach zum ersten richtigen Thema. Und zwar wollen wir mit einem kurzen Einschub starten. Bevor wir so richtig in die mit der Sendung loslegen, haben wir letzte Woche unsere Mailbag-Folge veröffentlicht. Und hier nochmal vielen, vielen Dank an die lieben Leute, die uns die ganzen Fragen geschickt haben. Das könnt ihr nach wie vor machen. Das sollte nicht die letzte Mailbag-Folge sein. Ihr könnt uns weiterhin Fragen stellen unter unserem Twitter-Kanal abxo-tv oder an Ilias, ilyasalaoui@abxo.de. Da könnt ihr weiterhin eure Fragen stellen, die wir dann hoffentlich in der zweiten Ausgabe von Mailbag dann beantworten können. Und um den Kreis jetzt zu schließen, wir haben letzte Woche eine Mailbag-Folge gestartet und da haben wir über den Schwierigkeitsgrad von Dark Souls gesprochen, beziehungsweise haben wir darüber philosophiert und darüber diskutiert, was der beste Einstieg wäre in der Souls-Reihe. Und da hast du deinen Einschub gebracht, ich habe meinen Einschub gebracht und ein Zuhörer hat das auch gemacht und meinte, ey, ich könnte eventuell noch einen Gedankenanstoß hier liefern, indem ich euch einfach eine Mail schreibe. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ich glaube, Sebastian, du hast die Mail vor dir, ne?
Genau, der gute Fabian hat uns geschrieben und er hat echt ganz gute Punkte angebracht. Er selber sagt nämlich, dass in seinen Augen zumindest Dark Souls 2 der einfachste Teil ist und der beste Einstieg in die Serie. Und da hat er so ein paar Punkte gebracht. Zum Beispiel, dass wenn du Gegner mehrmals besiegst, dass sie, glaube ich, nach dem 10. Mal nicht wieder respawnen. Also du kannst dir dadurch den Fortschritt erleichtern, dass du einfach die Abschnitte mehrmals machst und sie dann leichter werden, ne, wenn du sie öfter besiegt hast, die Gegner. Du kannst aber auch Bonfire Ascetics benutzen. Ich weiß nur leider tatsächlich gerade aus dem Stand gar nicht mehr, was die genau machen. Was waren das?
Bonfire ist okay, fuck, das weiß ich auch nicht.
Ja, also du konntest ja stellenweise die Bonfire stärken, damit du mehr Estus-Flakons hast, damit du dich mehr heilen konntest. Ich bin mir nicht sicher, ob es diese Funktion ist, aber ich kann mich auch noch erinnern, dass man da einiges verändern konnte und dadurch auch Abschnitte leichter machen konnte. Ist ja egal, wir müssen gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, nicht so sehr in die Details. Aber er hat auf jeden Fall gute Punkte angebracht, finde ich. Und ich habe nochmal drüber nachgedacht und rein aus diesem Gesichtspunkt liegt er da gar nicht so falsch, weil auch es gibt nicht so direkt zu Beginn einen großen, schweren Boss, den man besiegen muss, sondern man hat auch erstmal eine ganze Strecke, die man normal spielen kann. Ich finde, das ist ein ganz guter Punkt. Das Einzige, weshalb ich sagen würde, ich empfehle Dark Souls 2 nicht, ist, weil es einfach nicht so mein favorisierter Teil ist. Also der hat einige der Stärken der Reihe nicht so dermaßen ausgeprägt. Also da finde ich Dark Souls oder Bloodborne einfach vom Gesamtkonstrukt, und das schreibt auch der Fabian hier in seiner Mail, ist da schon noch einen Schritt voraus. Aber rein was die Leichtigkeit angeht, liegt da gar nicht so falsch, finde ich. Also Dark Souls 2 ist auch ein sehr guter Pick.
Um das auch noch mal zu schließen, diese Bonfire Aesthetics, die machen ein bestimmtes Areal schwerer. Also das Areal des Bonfires.
Ah, ja, genau, die waren das, genau. Dadurch konntest du dir zum Beispiel, wenn du die ersten Abschnitte dann ganz gut geschafft hast und du investierst in Bonfire Aesthetic, dann wird es schwerer. Aber du kannst dadurch natürlich auch wiederum Level leichter grinden, weil dir die Gegner auch mehr Erfahrungspunkte bringen, also mehr Seelen.
Genau. Und du bekommst noch mal zusätzlich Items, die du im normalen Run nicht bekommen würdest. Also Items, die eigentlich für das New Game Plus vorgesehen sind. Also da bekommst du auch noch mal schneller an bessere Items. Mhm. So viel und, dazu.
Ja, sorry. Alles gut. Ich wollte es nicht länger ziehen, als es ist. Aber was er auch noch sagt, ist, da gibt es ja die Covenants, das, was ich ja auch schon gesagt hatte. Oh, ja. Und da gibt es auch Covenants, die dir quasi Hilfe versprechen. Ich weiß nicht mehr, Warriors of Sunlight oder so. Und dann können andere Spieler dir joinen und dich unterstützen. Also es ist quasi genau das, was ich gesagt habe, nur halt ein bisschen unzugänglicher. Also auch das gibt es da. Also es ist ein guter Pick. Kann man auf jeden Fall so stehen lassen.
Geil. Vielen, vielen Dank, lieber Fabian, für deinen Einschub. Wenn ihr auch Einschübe habt oder mit irgendwas nicht d'accord seid mit dem, was wir hier so erzählen, dann schreibt uns doch super gerne auch an den genannten Adressen. Das werden wir dann uns wie immer natürlich alles durchlesen. Und wenn wir der Meinung sind, dass das hier einen Mehrwert gibt, dann würden wir das natürlich auch super gerne hier mit in der Sendung mit aufführen. Deswegen seid dazu angehalten, auch euch zu beteiligen und gemeinsam diese Sendung mit uns zu gestalten.
Finde ich gut. So, aber Ilias, jetzt musst du dich an der Folge beteiligen. Ich will nämlich jetzt gleich wissen, was hast du zuletzt gespielt? Und jetzt kommt ein cooler Bumper.
Cool. Okay, fangen wir doch mit einem Spiel an, das ich eigentlich schon letzte Woche besprechen wollte, wir aber nicht mehr besprechen konnten, weil wir zu viel über Sekiro gesprochen haben. Und zwar geht es um Phoenix Wright, die Trilogie, die jetzt kürzlich nochmal für die Nintendo Switch, für die PlayStation 4 und für den PC herausgekommen ist. Phoenix Wright ist so eine Serie, die ich damals schon super gerne gespielt habe, kam ganz zu Beginn früher für den Game Boy Advance raus. Kam dann später für den Nintendo DS. Man konnte das sich noch mal auf Mobile-Plattformen geben. Ich weiß nicht, hast du Phoenix Wright schon mal gespielt?
Ich habe es tatsächlich auf dem Handy angespielt, weil ich glaube, der erste Fall oder so, der ist kostenlos und das wollte ich mir immer mal angucken, weil ich das immer, ich wollte die Lücke eigentlich immer mal schließen. Mhm. Ja, ich habe mich da nur irgendwie dagegen entschieden, das auf dem Handy weiterzuspielen. Ich weiß auch nicht, war irgendwie dagegen, aber es war charmant. Fand ich gut.
Absolut, charmant trifft es da ganz gut. Man muss aber noch mal ganz kurz die Unterschiede noch mal deutlich machen bei der Trilogie. Das ist nämlich so eine Art Portierung oder Neuaufbereitung. Es bedeutet, dass dieser Pixel-Look komplett gewichen ist für einen richtig clean gezeichneten Look. Was die Musik aber angeht, wurde im Großen und Ganzen alles beibehalten. Du hast immer noch die super interessante, charmante Musik, die halt jeweils aufploppt, wenn du halt ein bestimmtes Areal entweder betrittst oder wenn du eine bestimmte Phase im Gerichtssaal getroffen hast. Und das finde ich halt mit so am geilsten, dass du halt immer noch die verschiedenen Fälle hast, die ein bisschen kurios sind, die ein bisschen komisch sind. Auch die Charaktere, die du da triffst, die du da stellenweise auch befragen musst, während du deine Detektivarbeit machst und diesen Fall irgendwie zusammenklamüserst. Das sind stellenweise echt interessante Charaktere, die weird geschrieben sind, die sehr japanisch geschrieben sind, aber trotzdem einen Charme haben, den du selten so in diesen herkömmlichen, hochbudgetierten Rollenspielen hast, die aus Japan stammen. Und das finde ich tatsächlich ganz geil, dass du erst einmal so einen Pool an Charakteren hast, die ziemlich abgefahren sind, die aber sehr, sehr gut in dieses Universum passen. Und dass du halt ein Setting hast, das halt einfach anders ist. Du bist in einem Gerichtssaal und du musst zusehen als Verteidiger, als Anwalt, dass du diesen Fall löst. Und wie löst du diesen Fall? Das habe ich gerade schon angesprochen. Du musst erst einmal deinen Klienten kennenlernen, du musst erst mal raffen, was passiert ist. Du hörst dir an, was gegen deinen Klienten gesagt wird und dann musst du auf Detektivreise gehen. Du musst zusehen, dass du Hinweise findest, dass du Beweise findest, du musst Leute befragen und dann sammelst du deine ganzen Hinweise, deine ganzen Punkte und dann geht es zum nächsten Tag, zum nächsten Punkt und zwar ins Gerichtssaal. Und dann fängt an, das Spiel halt wirklich so seine ganzen Muskeln zu spielen, was ganz interessant ist, weil halt da nochmal alle Elemente, die du vorher gesammelt hast, sei es die Charaktere, sei es die Hinweise, die Beweise, sei es deine eigenen Gedanken, die kommen alle zusammen und die musst du halt Stück für Stück so zusammensetzen, dass das ein großes, ganzes Bild ergibt. Und ich finde ganz interessant, wie da das Pacing irgendwie gehandhabt wird. Ich weiß nicht, viele Leute haben wahrscheinlich Phoenix Wright gespielt, ich habe es auch damals gespielt, aber es jetzt nochmal rauszuholen, war tatsächlich nochmal ganz interessant zu sehen, wie das heute noch wirkt, weil es hat tatsächlich nichts von seinem Genie irgendwie verloren. Und es macht dann vor allem Klick, wenn du halt wirklich das erste Mal deinen Fall im Gerichtssaal hast, dass du stellenweise so eigene Pacings hast, dass du anfängst mit der Zeugenaussage und die Zeugenaussage oder die jeweiligen Phasen im Gerichtssaal, die sind dann immer mit Musik unterstrichen. Das bedeutet, dass wenn du erst einmal deinen Zeugen hast, der irgendwas sagt und irgendeine Behauptung aufstellt, dann kommt erst einmal die Musik, in der aufgehorcht wird, in der geguckt wird, okay, was hat er zu sagen, was geht ab, was ist hier los? Und dann fängt's an, okay, er hat alles behauptet, er hat alles gesagt, was er sagen wollte. Und jetzt musst du als Anwalt zusehen, dass du irgendwelche Widersprüche findest. Das bedeutet, du musst ins Kreuzverhör und dann kommt zack, das Kreuzverhör. Und dann kommt halt die Musik, die dich halt so ein bisschen weiter anpeitscht. Du musst den Zeugen immer und immer wieder befragen. Du musst zuhören, was er sagt. Und das, was er sagt, musst du dann wieder mit deinen Hinweisen, mit deinen Beweisen, musst du irgendwie abgleichen und zusehen, okay, wo sind irgendwelche Widersprüche? Und wenn du irgendwelche Widersprüche gefunden hast, ist das erstmal mega geil, weil du halt schön Objection rufen kannst. Objection! Und dann kommt halt wirklich, wenn du es halt wirklich geschafft hast, die Musik, die halt so eine Art Payoff verspricht. Und dieses Zusammenspiel aus diesen verschiedenen Phasen, die halt unterlegt werden mit dem Musikfeedback, das finde ich halt unheimlich geil und gibt dir halt so einen richtig schönen Feedback-Loop. Das mag ich unheimlich gerne an Phoenix Wright, dass es dir immer wieder dieses Gefühl gibt, okay, schau zu, dass du gut zuhörst, dass du gute Arbeit im Vorfeld leistest und wenn du das machst und genau zuhörst, kannst du diesen Fall lösen und kannst immer wieder Widersprüche finden und wenn du es geschafft hast und dann dieser Feedback-Loop wieder eintritt mit der Musik, die ich unheimlich wichtig finde, dann fühlst du dich einfach unglaublich gut und es fühlt sich dann wie so ein geiles Rätselspiel und nicht mehr wie so eine Visual Novel an, die dich halt immer wieder anpeitscht, neue interessante Sachen zu finden. Hab den ersten Teil so gut wie durchgespielt. Ich habe nur noch einen letzten Fall, den ich machen muss. Und da kommen stellenweise Sachen, die ich einfach unheimlich schön und toll finde. Das ist einfach ein Spiel, das man sich vorm Schlafen gehen nochmal richtig geil geben kann. Es ist entspannt, es ist charmant. Du hast schöne Musik, die halt nicht nur im Gerichtssaal, die ich jetzt ausführlicher beschrieben habe, stattfindet, sondern auch bei besonderen Momenten, wenn du mit einem Charakter sprichst, der dir wichtig ist. Es ist so viel Liebe und Leidenschaft in diesem Titel drin. Ich mag das unheimlich gerne und ich habe richtig, richtig Bock, mir die anderen Teile einfach nochmal komplett zu geben. Kostet auch nicht so viel. Ich glaube insgesamt 30 Euro auf der Switch und auf der PlayStation 4, auf dem PC. Eventuell ein bisschen günstiger, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber ja, ich will auch gar nicht so viel jetzt zu sagen. Ich will jetzt dir nicht komplett das Wort nehmen, aber Phoenix Wright ist echt eine absolute Wonne, gerade zu spielen. Es macht mir unheimlich viel Spaß. So ein richtiges Wohlfühlspiel einfach.
Ich finde das total spannend, weil ich fliege am Montag nach L.A. Und bin da irgendwie geil. Für eine Woche oder so und habe mir schon die ganze Zeit überlegt, also ich rede gleich auch noch über ein Switch-Spiel oder zumindest ein Spiel, das ich auf der Switch gespielt habe. Und ja, ich hab mir schon überlegt, ey, was kann ich denn auf dem Flug spielen? Und ich habe auch ein bisschen mit Ace Attorney geliebäugelt. Tatsächlich war bei mir erstmal der Preis so ein bisschen die Hemmschwelle, weil 30 Euro, klar, ist jetzt eigentlich nicht viel für drei Spiele. Aber es sind halt ja quasi alte Spiele und auch weiß ich nicht, so von der Art her, das Visual Novel, das ist für mich immer so, ja, es sind halt kleinere Spiele. Und da sind 30 Euro für mich schon eine ganz schöne Menge. Gerade wenn ich jetzt mir angucke, was ich alles in letzter Zeit für die Switch gekauft habe. Mhm. Aber ja, ich kann dein Lob und deine Sympathie für diese Serie total nachvollziehen. Ich finde es nämlich cool, weil es eine Visual Novel ist, die aber mehr macht als nur Visual Novel sein. Also ich habe letztens für Game 2 kurz in Steins Gate reingespielt. Das ist auch so ein Visual Novel. Und da hast du halt wirklich nur, du hast nur Exposition. Du machst eigentlich nichts. Du hast, glaube ich, an ein, zwei Schlüsselstellen immer mal so Entscheidungsmöglichkeiten, aber sonst bist du nur am Zuschauen und Lesen. Und das ist für mich nicht das, was ich von einer Visual Novel will. Wenn ich ein gutes Buch lesen will, dann hole ich mir ein gutes Buch. Aber wenn ich eine Visual Novel spielen will, dann will ich ein bisschen interaktiv noch involviert sein. Und deshalb finde ich Ace Attorney total spannend und auch Danganronpa, was ich gespielt habe früher schon. Weil du da halt immer noch so den spielerischen Reiz hast. Ja. Und das finde ich halt wesentlich spannender als diese klassische, okay, ich höre nur zu oder lese mir Texte durch. Und ja, ich habe wahnsinnig Bock, ich muss mal gucken. Vielleicht hole ich es mir auch.
Ey, ich würde es dir echt ans Herz legen. Wenn ich es nicht digital hätte, hätte ich es dir auch super gerne ausgeliehen. Aber ey, das ist so ein Ding, das sollte man sich echt nicht entgehen lassen. Vor allem, weil es halt immer, es ist so schön, es ist nicht so abgespaced wie so ein Danganronpa. Mhm. Aber es hat trotzdem so seine Spitzenmomente, wo du dir denkst, okay, what the fuck, was geht hier jetzt eigentlich genau ab? Kann das doch eigentlich alles koscher sein? Aber es ist immer noch sehr angenehm grounded. Mhm. Wenn du das dir so objektiv alles anguckst, ist natürlich absoluter Quatsch, was da stattfindet. Also gerade so im Gerichtssaal, ist ganz witzig, ich habe mir jetzt, glaube ich, gestern oder vorgestern ein YouTube-Video angeguckt von einem richtigen Anwalt, der sich die erste Folge des Animes angeguckt hat, der im Grunde...
Das kenne ich sogar, glaube ich.
Der im Grunde 1:1 das Spiel, das erste Spiel wieder gibt und holy shit, was für ein Quatsch da stellenweise gemacht wird. Das würde ich auch jedem ans Herz legen, der irgendwie Bock auf Phoenix Wright hat oder die Spiele schon mal gespielt hat. Ist natürlich nicht alles so straight to the facts, was da alles passiert, aber im Grunde ist es ja nicht so mega wichtig. Wichtig ist, dass das Spiel dich irgendwie packt, dass es dieses Gefühl eines Gerichtssaals wiedergibt und du da diese Vibes mitbekommst und das spielerisch irgendwie schön aufgearbeitet wird. Und das macht das halt auf allen Ebenen, sei es was die Story angeht oder die Musik, die ich immer wieder betonen möchte, weil das für mich ein unheimlich wichtiger Punkt ist. Ein unheimlich wichtiges Element für diesen Feedback-Loop, die dieses Spiel wiedergibt. Und ja, ey, ich mag es einfach super gerne und werde mir das auf jeden Fall diesmal komplett geben. Ich habe damals, glaube ich, den ersten und zweiten Teil komplett gespielt, den dritten habe ich angefangen, aber leider nie so wirklich beendet, glaube ich. Und deswegen freue ich mich unheimlich, das weiterzumachen. Phoenix Wright, ein absolutes Wohlfühlspiel.
Cool. Dann mache ich mal mit dem Titel weiter, den ich gerade schon so ein bisschen angedeutet habe. Ich habe ein bisschen für die Switch geshoppt. Es kamen ja ein paar Spiele raus. Und ein Titel, der schon extrem lange tatsächlich auf meiner Liste steht, ist Katana Zero. Ich habe irgendwann mal einen Trailer gesehen. Ich habe das über einen Trailer entdeckt und hab mich halt, ich bin so ein Sucker für diesen Stil. Ich liebe das. Also ich bin auch ein ganz, ganz großer Hotline Miami-Fan und es ist, weiß ich nicht, Pulp, knallige Neonfarben, geiler Synthi-Soundtrack. Wenn du das hast, scheiße, da bin ich dabei, gebe ich dir mein Geld. So, und genau das war bei Katana Zero der Fall. Ich habe mich wahnsinnig lange drauf gefreut. Und Fun Fact, dadurch, dass ich mich in diese Musik so verliebt habe, habe ich die Komponisten angeschrieben, bevor das Spiel rausgekommen ist und wollte sie für ABXO gewinnen, damals noch für die Videos. Und ich habe tatsächlich mit dem einen Komponisten, der heißt Ludowig, der hat sehr, sehr, sehr coole Musik, finde ich, immer so ein bisschen dunkler alles. Mhm. Den habe ich für ABXO gewonnen und der hat mir die Musik zur Verfügung gestellt. Und eines dieser letzten Einzelvideos, die wir gemacht haben über Resident Evil, ist quasi komplett von ihm die Musik. Also ich habe komplett das ganze Video mit seiner Musik unterlegt. Also fangen wir da doch einfach mal an. Ich spiele jetzt mal einen Track an, der heißt passenderweise Katana Zero, der genau den Style auf den Punkt trifft und der eigentlich total Bock machen sollte, wenn ihr auf Hotline Miami oder sowas steht. Ihr habt es jetzt wahrscheinlich gehört, das ist 1A, dieser Hotline Miami-Vibe, der da rüberkommt. Das ist halt dieses wummernde Synthi, alles ist irgendwie auf Style ausgelegt. Ich finde das fantastisch. Und das Schöne ist, dass nicht nur die Musik gut ist, sondern auch das Spiel. Ich hatte so ein bisschen Angst. Manchmal hast du, gerade wenn du so ein Spiel ein bisschen länger verfolgst, so eine gewisse Erwartungshaltung, die so ein Spiel nicht so einfach einhalten kann. Aber Katana Zero macht das ganz fantastisch. Abgesehen vom tollen Style hat es nämlich ein schönes Gameplay. Es ist tatsächlich ähnlich wie Hotline Miami. Du stirbst bei einem Schlag, aber auch deine Gegner sterben bei einem Schlag, es sei denn, du bist in einem Bosskampf. Und das macht das Ganze, diese typische, ja, ich sag jetzt mal Trial-and-Error-Orgie, dass du dich halt Stück für Stück durch die Level schnetzeln musst. Es wird von der Seite betrachtet, nicht so wie Hotline Miami aus der isometrischen oder aus der Vogelperspektive. Aber spielerisch geht's eigentlich fast genau in die gleiche Richtung. Du hast immer kleine, komprimierte Level. Und wenn du stirbst, springst du ganz schnell wieder zurück an den Anfang und probierst das nochmal. Und du wirst immer besser. Ich hab beim Einstieg hatte ich so meine Probleme. Aber dann, nachdem du so ein bisschen verstehst, was so deine Fähigkeiten sind, macht es irgendwie Klick. Und vor allen Dingen die Level, die wirken dann plötzlich nicht mehr wie so eine Action-Sause, sondern du merkst, dass das eher wie ein Puzzle ist. Also du hast gewisse Gegnerarten, die gewisse Reaktionen von dir fordern und du musst zusammenpuzzeln, wann du was wie machst. Und du hast verschiedene Möglichkeiten. Du kannst die Zeit verlangsamen, du hast so einen Dash-Sprung, du kannst mit deinem Katana, wer jetzt erwartet, zuschlagen. Du kannst aber auch Kugeln, die auf dich abgefeuert werden, reflektieren, wenn du im richtigen Moment zuschlägst. Und wenn du das alles beherrschst, dann ist das halt wirklich wie so ein kleines Ballett, das du da aufführst. Und jedes Mal, wenn du ein Level abschließt, bekommst du auch so eine Kameraaufnahme von allem, was du gemacht hast. Also quasi wie ein Replay. Weil dadurch, dass du die Zeit verlangsamen kannst, etc., wirkt das im Spielfluss ja ein bisschen stockend. Ne? Es wirkt hier und da ein bisschen langsam. Aber wenn du nachher das Replay anschaust, dann siehst du halt, wie geil das eigentlich aussah, was du da alles gerade gemacht hast. Also das Gameplay ist ziemlich fantastisch. Der Style ist ziemlich fantastisch. Und obendrauf kommt noch eine ziemlich coole Geschichte, die ja sehr mysteriös ist. Du weißt beim Anfang nicht so richtig, was Phase ist, die aber sehr schön erzählt ist. Also du spielst eigentlich diesen Auftragsmörder-Samurai, der ein eiskalter Killer ist, aber du bekommst auch ein bisschen was von seinem Privatleben mit. Und das hat so ein bisschen was von, weiß ich nicht, Leon der Profi oder so. Du triffst in deiner Wohnung auf ein kleines Mädchen, mit dem du dich anbandelst. Gleichzeitig geht er auch noch zu einem Psychologen und erzählt da ein bisschen was aus seiner Vergangenheit und nach puzzelt sich so ein bisschen zusammen, was eigentlich die Geschichte von ihm ist. Und das, finde ich, war sehr gelungen, hat mich sehr gefesselt. Eigentlich hätte ich das gerne auf dem Flug nach L.A. gespielt, aber ich habe es tatsächlich, glaube ich, in 2 Runden weggespielt. Ist nicht unendlich lang, aber es ist sehr fesselnd, sehr unterhaltsam und kann ich nur voll empfehlen. Wer auf Hotline Miami steht, der hat da, glaube ich, wenig zu meckern.
Geil, finde ich super interessant. Ich fand das nur ein bisschen, als ich mir das erste Mal angesehen habe, ich habe es nicht gespielt, ich habe es auch leider nicht gehört, was die Musik betrifft, aber die ersten Bilder, die sahen so ein bisschen, ja, so typische Devolver-Kost. Mhm. So sah das für mich ein bisschen aus, deswegen habe ich nicht sofort so das Interesse gehabt, das ich vielleicht haben sollte bei der Qualität. Aber wenn du jetzt sagst, dass das Gameplay-mäßig und Story-mäßig halt irgendwie was bietet, dann finde ich's interessant. Es gibt ein paar Leute in der Redaktion, die auch mega schwärmen, was Katana Zero angeht. Aber wie gesagt, der Look, der sieht zwar mega schön aus, aber es hat mich so ein bisschen abgeschreckt in dem Sinne, dass ich dem Ganzen eigentlich so ein bisschen überdrüssig bin. Und dass, wenn Pixel-Look, dann will ich irgendwas Besonderes da noch drin haben. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, nur die eigene Verdrossenheit. Ich werde es mir so oder so noch mal auf irgendeine Art und Weise noch mal ansehen.
Also ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Also ich finde, diese Pixelart ist sehr schön, weil du halt auch wieder so, ich finde, du merkst es immer an den Animationen. So der Look an sich, da gebe ich dir recht, ist jetzt nicht super aufsehenerregend, aber ich finde, wenn du das in Bewegung siehst, die Animation siehst, dann gewinnt mich die Art von Pixelart auf jeden Fall. Also das hat Katana Zero ganz gut drauf. Aber ja, du darfst, glaube ich, jetzt auch nichts aufsehenerregend Neues erwarten. Also es ist schon, es spielt so in diese Kerbe Hotline Miami rein. Die Geschichte ist richtig cool, aber auch da merkst du diese Hotline Miami Einflüsse. Sie sind ein bisschen verschwurbelt, ein bisschen ja verdeckt und absichtlich so poetisch hier und da. Aber weiß nicht, also wenn du ein bisschen Spaß an Hotline Miami hattest, dann ist Katana Zero das bessere Hotline Miami 2.
Cool. Alles klar, Katana Zero. Wir machen jetzt hier den großen Switch-Roundup. Wir haben erst Phoenix Wright, dann Katana Zero und dann noch ein Spiel für die Switch, das wir uns beide, glaube ich, angesehen haben. Mhm. Ist jetzt letzte Woche rausgekommen, am Tag der Aufzeichnung. Und zwar handelt es sich um Cuphead. Ein Spiel, das eigentlich schon für die Xbox One und für den PC erschienen ist. Vor einem Jahr, glaube ich, schon. und jetzt seine Wiederkehr feiert, oder was heißt seine Wiederkehr, sein Auftritt für Nintendos Plattform, für die Nintendo Switch, besonders weil Cuphead eigentlich von Microsoft finanziert wurde. Also Studio MDHR heißen die, glaube ich, das ist das Indie-Studio, das das eigentlich entwickelt hat, aber Microsoft stand da maßgeblich dahinter, um das dann zu realisieren. Dementsprechend war da nur die Xbox One und der PC für Plattformen vorgesehen, was Cuphead angeht. Und jetzt ist das tatsächlich so, dass Cuphead tatsächlich auch seinen Weg zur Nintendo Switch gefunden hat, was mich persönlich sehr freut, weil ich keine Xbox One habe und das auf dem PC nie wirklich spielen wollte. Und jetzt spiele ich es auf der Switch und scheiße, das ist richtig gut. Das ist ein gutes Spiel. Wer hätte das gedacht?
Ja, auf jeden Fall. Ich hab's damals auf der Xbox One sogar angefangen. Aber irgendwann, keine Ahnung, ob mir irgendwas dazwischen kam, habe ich es nicht weiter verfolgt. Und ich habe es mir jetzt auch direkt wieder für die Switch gekauft, weil schon dieser kurze Teil, den ich auf der Xbox One gespielt habe, hat mir total Spaß gemacht. Und wer jetzt erwartet, jetzt macht es mir natürlich auch immer noch Spaß. Also ich bin, glaube ich, noch nicht mal so weit, wie ich auf der Xbox One war. Aber ja, dieses Zusammenspiel aus es ist so schwer zusammenzufassen. Es ist ja eigentlich ein Plattformer. Es hat auch so ganz leichte Bullet-Hell-Elemente, dass du halt sehr vielen Projektilen ausweichen musst. Dieser hohe Schwierigkeitsgrad, aber auch gleichzeitig der Erfolgsmoment, wenn du dann so einen Boss geschafft hast. Es ist fantastisch. Also ich finde es ganz, 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 ganz toll. Ist genau mein Spiel, glaube ich.
Ja, ich finde es im Großen und Ganzen auch einfach, also der Stil ist über alle Zweifel erhaben. Der ist einfach nur absurd gut. Und die Bosskämpfe finde ich auch unheimlich spannend designt und wie das Zusammenspiel ist und wie die einzelnen Phasen sind und wie dann, wenn du eine Phase geschafft hast, wie sich der Bossgegner dann nochmal transformiert und da diese Animation, wie das dann alles ineinander greift, das ist unheimlich geil gemacht einfach. Wo ich so ein bisschen Probleme habe, sind die Jump'n'Run-Passagen. Hm. Die finde ich tatsächlich echt nicht gut. Die machen mir leider nicht so viel Spaß, weil ich das Gefühl habe, dass diese Passagen, die sind auch schwer, also wie das restliche Spiel, die sind, da musst du halt immer und immer und immer wieder ran, um das Level einfach zu lernen, um zu raffen, okay, wo muss ich wann hin, wo muss ich wie ausweichen, wo kommt der Gegner und wie springt er? Und das musst du immer und immer und immer und immer wieder spielen, was ich eigentlich nicht schlimm finde, wenn ich das Gefühl habe, okay, das erfüllt einen bestimmten Zweck, dieser Schwierigkeitsgrad. Aber gerade bei diesen Jump'n'Run-Passagen habe ich das Gefühl, okay, es wurde jetzt schwer gemacht, um zu sagen, dass es schwer ist. Mhm. Und das finde ich immer so ein bisschen, das finde ich so ein bisschen problematisch, weil es gibt mir irgendwie nichts. Es ist schwer und ich muss das Level halt wirklich auswendig lernen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass du in ein Level reingehst und du schaffst es von A bis Z, ohne mindestens einmal zu sterben. Und das macht für mich kein gut designtes Level aus. Ein gut designtes Level macht für mich aus, dass ich die Mechaniken zu 100% beherrschen kann im Vorfeld des Levels und diese Mechaniken so einsetzen kann, dass ich im besten Fall smooth durchkomme. Mhm. Und dass mich das Level angenehm herausfordert, aber auch nicht frustriert mit irgendwelchen Elementen, die überraschend kommen, die unverhältnismäßig platziert sind. Und so mir einfach kein Flow ermöglichen. Und das habe ich immer wieder bemerkt bei Cuphead, bei diesen Jump'n'Run-Passagen, dass ich das Gefühl habe, dass dieses Level nicht designt wurde, um mir ein geiles Jump'n'Run-Level jetzt irgendwie anzubieten, sondern einfach nur, um das Spiel so ein klein wenig zu strecken und um dir das Gefühl zu geben, okay, das ist richtig schwer und du musst da halt jetzt wirklich durch und wenn du es geschafft hast, dann fühlst du dich aber richtig cool, weil das war voll schwer. Mhm. Aber im Endeffekt habe ich das eigentlich nur auswendig gelernt und das hatte nichts großartig mit Skill zu tun. Natürlich kann man das 1:1 eigentlich auch auf die Bosskämpfe irgendwie projizieren, aber die Bosskämpfe, die geben mir noch ein Stück weit dieses Gefühl des Unvorhersehbaren. Ich weiß nicht, was als nächstes passiert und ich will auch wissen, was als nächstes passiert. Da wird meine Neugierde geweckt. Mhm. Und da bin ich gespannt, was als nächstes kommt. Okay, und welche Mechanik kommt jetzt und wie muss ich ausweichen?
Mhm. Also, weißt du, wie diese Run-and-Gun-Passagen, also diese Level abseits der Bosse entstanden sind? Dass die ursprünglich ja gar nicht geplant waren fürs Spiel?
Genau, ja, dass eigentlich das Spiel nur so als ein Boss-Rush-Game konzipiert wurde und das dann erst im Nachgang entwickelt wurde.
Genau, weil sie Trailer veröffentlicht haben, alle waren irgendwie fasziniert und dann haben die Entwickler erzählt, ach ja, übrigens, es sind nur Bosse. Und da gab es dann erstmal so ein bisschen Internet-Backlash, also Backlash nicht, aber viele Leute, die halt eigentlich das Spiel, sich auf das Spiel gefreut haben, aber dann so ein bisschen, ja, die Befürchtung geäußert haben, dass sich das halt erschöpft, wenn man nur gegen Bosse kämpft. Und dann haben sie tatsächlich das Run-and-Gun-Level entwickelt. Und Ja, ich finde auch, die stehen so ein bisschen im Kontrast, weil du hast diese Bosse, die so, du merkst so richtig, dass sie fein arrangiert sind, jeder Angriff ist irgendwie durchdacht und es gibt immer eine gewisse Taktik, wie du dagegen vorgehst und das musst du lernen und wo du dich wie positionieren sollst. Da haben sie sich richtig viel Gedanken gemacht und bei diesem Run-and-Gun-Levels habe ich auch immer das Gefühl, okay, die lassen dich jetzt da durch eine relativ schnarchig designte Jump-and-Run-Passage hüpfen und copy-pasten da einfach Gegner rein. Also man merkt einfach, dass das nicht mit, glaube ich, nicht mit der gleichen Liebe entwickelt wurde, wie die Boss- Abschnitte. Ich muss sagen, ich finde sie auch nicht so gut wie die Bosse, aber sie stören mich jetzt, glaube ich, auch nicht ganz so doll, zumindest so weit, wie ich gekommen bin. Aber ja, also man merkt auf jeden Fall, dass das nicht die Highlights des Spiels sind. Da gebe ich dir absolut recht.
Ich bin mir auch ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob sie gespielt werden müssen. In diesen Run-Gun-Passagen bekommst du ja hauptsächlich diese Münzen, die du dann nochmal einsetzen kannst, um dir nochmal zusätzliche Fähigkeiten zu kaufen. Mhm. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass das halt nur ja optional ist, um dir das Spiel nochmal ein klein wenig einfacher zu machen und du hauptsächlich halt die Bosse machen musst. Das kann ich aber jetzt nicht hundertprozentig sagen. Ich kann es mir nur in etwa vorstellen, was ja an sich dann gar nicht mal so verkehrt und doof wäre. Aber es wäre nur schön, wenn man halt so ein breites Spektrum anbietet und halt diese Abwechslung, die ja auch super gerne gewünscht ist. Und deswegen kam ja das Feedback, dass man halt mehr möchte als nur diese Bosse, weil man sich halt mehr in dieser Welt aufhalten möchte, die halt so unfassbar designt ist. Mhm. Aber wenn man dann halt sowas vorgesetzt bekommt, hört sich jetzt so mega ekelhaft an. Aber wenn man halt sowas anbietet, dass dann, wo man halt sehr schnell merkt, okay, das ist nicht mit derselben Liebe, mit derselben Qualität designt wie die Bosse, dann ist das ein bisschen schade. Aber im Großen und Ganzen ist das halt, wie gesagt, das ist Meckern auf hohem Niveau. Cuphead ist ein unheimlich interessantes, einzigartiges Spiel. Und sollte man auf jeden Fall mal zumindest sich angesehen haben, wenn man denn halbwegs Interesse an Jump'n'Run und Run-and-Gun-Genre hat.
Auf jeden Fall. Ich werde auch auf dem Flug nach L.A. viel laut schreien, weil mich wahrscheinlich gerade wieder ein Boss besiegt hat. Aber vielleicht auch laut schreien vor Freude, wenn ich dann wieder einen besiegt habe. Ich freue mich auf den Flug. Geil. Ich habe noch eine Sache. Es ist nicht direkt ein Spiel, aber zumindest eine Sache, die ich gerne erwähnt haben wollen würde. Und zwar gibt es auf Netflix eine Dokumentation über ein Videospiel. Und wenn es so etwas gibt, freue ich mich im ersten Moment immer sehr. Und ich finde es toll, dass auf Netflix sowas irgendwie seinen Platz hat. Es geht um die Dokumentation Playing Hard, wo es um For Honor geht. Du hattest sie auch kurz geguckt, ne? Meintest du so ein bisschen zumindest?
Genau, das ist im Grunde eine Dokumentation zu For Honor beziehungsweise zur Entwicklungsphase von For Honor, was interessant ist, weil man, wenn man sich Dokus von Videospielen anschaut, man hauptsächlich in den Prozess einsteigt, der schon stattfindet. Dass man den Leuten beim Entwickeln zusieht oder dass man O-Töne von den Leuten bekommt, wie das Spiel gerade entsteht. Aber das Interessante bei Playing Hard ist, dass die Doku halt wirklich in der Pitch-Phase anfängt. Mhm. Dass du halt wirklich siehst, wie der Director anfängt, diese Idee vorzustellen und wie das so Stück für Stück dann weiterentwickelt wird. Bin aber leider noch nicht komplett durch. Ich habe nur die ersten 10, 20 Minuten mir angesehen. Mhm. Ich glaube, da kannst du auf jeden Fall ein bisschen mehr zu sagen.
Genau, ich habe es ja einmal komplett durchgeschaut. Ich bin jetzt nicht so super involviert in das ganze Thema For Honor. Also das Spiel hat mich jetzt persönlich ein bisschen kalt gelassen, aber trotzdem finde ich die Entstehungsgeschichte dahinter spannend. Man kann soweit das Foreshadowing schon mal sagen, dass der Creative Director, der Jason Vandenberg, der auch einer der tragenden Figuren dieser Dokumentation ist, der arbeitet mittlerweile nicht mehr bei Ubisoft. Der wurde entlassen oder ist gegangen, kurz bevor das Spiel released wurde tatsächlich. Und da merkt man dann schon, okay, es hat also hinter den Kulissen so ein bisschen gekriselt. Und genau das will diese Dokumentation zeigen. Ich finde sie gut, aber sie macht schon leider einige Fehler, finde ich. Gerade so das ganze Pacing, du hast schon erzählt, es fängt vorne an, also bevor das Spiel auch wirklich entwickelt wurde, sondern schon in dieser ganzen Pitch-Phase werden die Entwickler begleitet, was total spannend ist. Aber dann stellenweise springt diese Dokumentation total. Und du hast eigentlich einen wirklich krassen Leidensweg auch stellenweise gehabt. Auch der eine Produzent zum Beispiel, der geht irgendwann in die Pause während der Entwicklung, weil er sich kaputt gearbeitet hat, weil er in Depressionen gestürzt ist. Und das ist nicht viel mehr als eine kleine Randnotiz, die hier und da mit ganz netten Bildern aufgefangen wird. Aber du hast einfach gar kein Gefühl dafür. Also du hast weder den Leidensweg von dieser Person so richtig nachvollziehen können, noch verstehst du, wie lange er eigentlich vom Team weg war. Und das sind so ein paar Sachen, die, obwohl diese Dokumentation eigentlich so diesen persönlichen Einblick in die Entwicklung schaffen möchte, dadurch dann doch wieder so, ja, distanziert wirkt. Und das ist halt schade. Dadurch haben nachher die Dinge, die passieren, nicht ganz so den Impact, den sie vielleicht haben könnten. Ich habe das Gefühl, hätten sie den Scope, hätten sie den Rahmen ein bisschen kleiner gehalten und hätten sich vielleicht nur auf eher das Ende der Entwicklung konzentriert, dann wäre das wahrscheinlich sogar besser für die Dokumentation gewesen im Nachhinein. Oder von mir aus eine Serie und sie hätten verschiedene Etappen detaillierter darstellen müssen. Das ist so ein bisschen schade. Aber trotzdem, ich sag mal, es war eine ganz interessante, ganz gute Geschichte, die man sich schon durchaus mal angucken kann, wenn man dann Videospiel interessiert ist und vor allen Dingen, wenn man vielleicht ein bisschen mehr mit For Honor zu tun hat. Aber ja, also ich finde das Signal halt schön, dass so eine Dokumentation bei Netflix stattfinden kann. Ich bin gespannt und hoffe, dass da auch noch mehr kommt. Das war aber mein kleiner Eindruck zu Playing Hard.
Um da noch einen kurzen Zusatz zu geben. Ich könnte jetzt auch noch ein bisschen mehr zu Doku sagen. Ich will aber jetzt den Rahmen hier nicht sprengen. Ich glaube, das passt schon so, wie du das hier ausformuliert hast. Aber wo wir schon bei Dokus sind, es wird eine neue Doku ebenfalls geben zu einem relativ großen Videospiel. Und zwar nennt sie sich Raising Kratos. Und der Name sagt das auch schon. Es wird eine große Dokumentation zu dem neuen God of War sein, das aber von Sony produziert wurde. Und das schlägt in so eine ähnliche Kerbe wie Playing Hard mit For Honor, dass da wirklich so der komplette Prozess mit involviert ist und da gezeigt wird, wie das Spiel nicht nur entsteht, sondern wie die Gedankengänge hinter dem Konzept aussehen. Vor allem Director Cory Borlaug steht da im Mittelpunkt und gibt da sehr viel Preis, mehr als er sowieso schon tut, sei es auf der GDC oder bei anderen Kollegen im Interview. Sieht relativ interessant aus, wenn da Leute auch interessiert sind, sollte man sich durchaus mal den Trailer ansehen. Wird jetzt laut Sony bald rauskommen, ohne ein genaues Veröffentlichungsdatum genannt zu haben.
Genau, habe ich auch den Trailer gesehen, fand ich ja sehr, sehr, sah sehr vielversprechend aus. Absolut. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Gut, wir haben ja dieses Mal so ein bisschen die Themen gedreht, aber ich würde sagen, wir gehen mal zum nächsten und zum letzten Themenblock über. Und zwar sollten wir noch mal über News reden.
Die News dürfen natürlich nicht fehlen und einer der größten News dieser Woche war die große Ankündigung, Sony werkelt, Überraschung, Überraschung, an einer neuen Konsole, die sie noch nicht PlayStation 5 nennen wollen. Im Interview mit den Kollegen von Wired hat Mark Cerny, der Architekt der PlayStation 4 und höchstwahrscheinlich auch der PlayStation 5, die ersten technischen Rahmendetails zur neuen Konsole von Sony bekannt gegeben. Und im Großen und Ganzen ist das eigentlich nur langweiliges Technik-Blabla. Ich glaube, das Wichtigste ist, die neue Konsole wird abwärtskompatibel sein, dass du auf der vermeintlichen PS5 auch PS4-Spiele spielen kannst, was ich persönlich unheimlich gut und wichtig finde. Es ist absolut großartig, dass du nicht diesen selben Fuck-up hast, wie du das mit der PS4 und der PS3 hattest. Und dass du halt eine Solid-State-Drive hast, dass du eine SSD hast, eine deutlich schnellere Festplatte, die dir ermöglicht, Ladezeiten deutlich zu verringern, dass das alles deutlich schneller lädt, dass es schneller bootet und so weiter und so fort. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Sachen. Und dann kamen noch andere technische Details, wie zum Beispiel, dass halt mit der Technik gespielt wird, dass halt Audio auf das nächste Level gehoben wird und dass man halt einfach versucht, diese ganze technische Bandbreite halt so zu vergrößern, dass das halt wirklich die Next Gen ist und so weiter und so fort. Aber sind wir mal ehrlich, ich glaube, das Hauptziel dieser News war nicht, okay, wir kündigen jetzt endlich die PlayStation 5 an und wollen den Leuten halt coole Infos bieten, sondern das war einfach ganz gezieltes, smartes und ausgeklügeltes Marketing.
Genau, also dadurch, dass wir wissen ja jetzt, dass Sony nicht an der E3 teilnimmt. Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass Microsoft da aber auf jeden Fall ihre neue Konsole präsentieren wird. Und ich glaube auch einfach aus diesen Gründen, dass sie so ein bisschen zeigen, hey, uns gibt es, wir wollen auf dem Schirm sein. Hier legen wir mal die erste Fährte aus. Ich glaube, das war die ganze Intention dahinter. Die rein technischen Fakten, glaube ich zumindest, hat jetzt niemanden so wirklich überrascht. Genau sowas wie, sie unterstützen 8K-Auflösung oder sowas. Das ist so, ja. Haben wir fast erwartet. Eine Sache, die noch ein bisschen öfter in den Mittelpunkt geschoben wurde, war diese ganze Raytracing-Technik. gibt es auf PCs ja schon bei Spielen wie Metro oder sowas, was einfach nur die Berechnung von Lichtstrahlen anbelangt, dass die sich halt irgendwie realistisch brechen. Keine Ahnung, du hast eine Pfütze irgendwo in einem Areal, Licht kommt von außen und das wird dann wirklich exakt berechnet, wie es sich dann brechen müsste und wie was reflektiert. Und Raytracing hat auch wiederum dann ein bisschen Einfluss auf das Verhalten von Schallwellen im Raum, also dass du da auch eine schönere Abtastung hast, was so Surround Sound angeht. Also ja, alles genau das, wie wir erwartet haben. Das Einzige, was ich tatsächlich noch interessant fand, was aber auch nicht mehr als eine kleine Andeutung ist, ist, dass der Mark Cerny im Interview mit Wired, man muss ja auch sagen, das war eine Exklusivgeschichte von Wired, die sie bekommen haben, dass der Mark Cerny gesagt hat, dass sie Cloud-Gaming-Pioneers sind und dass da auch auf jeden Fall noch ein bisschen was kommt. Mhm. Genau, das finde ich halt interessant, weil das war ja auch die große Frage, die wir hatten, nachdem Google Stadia sich so positioniert hat und angekündigt wurde, wie reagieren die anderen? Und da signalisiert Sony quasi schon, ja, ja, wir haben das mitbekommen, keine Angst, wir machen da auch was. Seid gespannt.
Das ist auch ganz interessant, was ja schon fast Ehrenredakteur Jason Schreier hier von ABXO auch zu dem Thema gesagt hat. Und zwar meinte er, dass er von vermeintlichen Quellen erfahren hat, dass die ersten Dev-Kits der PlayStation 5 rausgeschickt wurden. Und das ist Sonys Vorpreschen einfach, bevor irgendwelche Entwickler die ersten Specs bekannt geben, suchen sie sich einfach ein Outlet, das halt Technik fokussiert ist, um da einfach die News zu setzen, um sie nicht halt zwischen Tür und Angel irgendwie gestreut zu bekommen. Mhm. Verstehst du? Sie versuchen trotzdem ihre Kanäle, ihre Informationen selber zu steuern. Und das ist eigentlich, das ist einfach super smarte PR. Das ist einfach ohne Scheiß. Ich bin echt ein bisschen beeindruckt, muss ich sagen. Dass sie halt so weit denken und sich denken, okay, ey, die Dev-Kits sind jetzt raus, die Leute, die entwickeln schon. Und es wird 100 pro Leute geben, die halt reden werden, die sagen werden, okay, das und die Dev-Kits, die wir haben, haben die und die und die Technik. Und dann fängt an, so ein Gerüchtezyklus stattzufinden, dass halt diese Seite das aufgreift, diese Seite greift das auf. Und das so zu machen, dass du dir halt mit Wired jemanden holst und denen versprichst, ey, wir haben hier exklusive Nachrichten für euch, kommt doch einfach zu uns und da schon mal die Hosen runterlässt, um einfach eine gesteuerte und gesammelte und gebündelte Info einfach rauszuhauen, was die neue Konsole angeht, ist einfach smart. Vor allem nicht nur, weil du die Kommunikation so zu 100% steuerst, sondern auch, was du vorhin gesagt hast, du schaust halt zu, dass du dich halt auch positionierst in den Headlines, dass Microsoft immer weniger Headlines bekommt und Microsoft braucht unbedingt Headlines aktuell, um sich halt weiter ins Gespräch zu bringen, um halt weiter zu schauen, dass sie sich halt positionieren, dass sie Marktanteile bekommen, dass sie halt zusehen, dass sie ein sehr starkes Setup liefern, bevor die E3 startet. Und das ist halt nicht nur smart von Sony in Sachen, okay, wir steuern unsere Kommunikation, sondern auch, um halt sich, was den Rivalenkampf angeht, halt sich super stark zu positionieren. Vor allem mit dem Fakt, wenn man weiß, dass Sony nicht auf der E3 offiziell sein wird. Ich bin immer noch der Meinung, dass da 100 Pro entweder kurz davor oder kurz danach irgendwas von denen kommen wird. Aber so betrachtet ist das halt wirklich eine Public Relation Meisterleistung. Also muss ich tatsächlich echt sagen.
Ja, genau. Sie bringen sich da auf jeden Fall sehr geschickt schon mal ins Rennen vorab. Das Einzige, worauf ich noch eingehen will, ist, dass diese Dev-Kits, glaube ich, hauptsächlich jetzt an so Third-Party-Entwickler rausgehen. Die Sony-eigenen Studios, sowas wie Naughty Dog oder Sony Santa Monica, genau, die werden definitiv schon ganze Zeit lang mit dieser neuen Technik oder mit der neuen Hardware arbeiten.
Absolut.
Brauchen ja auch noch bald dann Launch-Titel. Und da wird bestimmt schon hart dran gearbeitet. Genau, wir haben noch eine weitere News, die dann aber wiederum nicht ganz so positiv ist. Und zwar geht es mal wieder um Crunch. Und zwar gibt es da einen Entwickler, der nennt sich Epic Games, und die so ein kleines Spiel veröffentlicht haben, das man vielleicht schon mal gehört hat. Und ich glaube, den Gag haben wir schon ganz oft gebracht. Es heißt Fortnite. Fortnite ist einfach das Phänomen derzeit. Es ist das meistgespielte Spiel dieses Planeten. Es beherrscht YouTube-Videos noch und nöcher. Es ist einfach ein riesengroßer Erfolg für das Entwicklerhaus Epic Games. Jetzt kam aber raus durch einen Report von Polygon, dass auch da im Hintergrund ja nicht alles so ist, wie es sein sollte. Polygon hat über ein Dutzend Interviews geführt mit anonymen Mitarbeitern. Und da kam raus, dass die stellenweise 70 bis 100 Stunden Wochen arbeiten und dass der Crunch halt wirklich allgegenwärtig ist, dass da auch Leute wieder dran zu Bruch gehen, dass sich Krankheiten dadurch verbreiten, dass genau Leute einfach ausfallen. Und ja, es ist mal wieder eine weitere Crunch-Horror-Story. Und ich muss persönlich sagen, dass ich das nicht so erwartet habe. Ich dachte immer, dass so ein, ich sag jetzt mal ein Live-Service-Spiel, das veröffentlicht wird und dann stetig erweitert wird, dass das der angenehmere Weg ist für Entwickler. Weil ich dachte, dass der Workload nicht auf einmal so ein Batzen ist, ne, sondern dass du ein Spiel veröffentlichst und dann so weiter dran arbeitest, dass das den Arbeitsaufwand ein bisschen entschlackt. So war meine Idee. Aber anscheinend ist es nicht so. Hier wird nämlich ganz klar signalisiert, nein, dadurch, dass das Spiel natürlich auch so ein großer Erfolg ist und die Geschäftsführung weiterhin möchte, dass Fortnite so ein großer Erfolg ist, ist da extremer Druck lastet auf den Mitarbeitern, dass halt neue Features im Wochentakt implementiert werden, dass Fehler, wenn sie entstehen, direkt ausgebügelt werden. Da gibt es keinen, oh, jetzt ist aber Wochenende, gut, die Waffe hat da jetzt gerade den Bug oder ist zu stark, sorry, geht jetzt nicht, sondern nein, dann muss am Wochenende auch dieser Fehler ausgebügelt werden, damit ja auch bloß nichts in dieses Triebwerk Fortnite gerät, damit da bloß nichts irgendwie hakt oder dass sich Leute beschweren oder abspringen. Und das war ein Aspekt, den ich tatsächlich an dieser ganzen Geschichte nicht auf dem Schirm hatte. Hm. Also ich hätte persönlich gedacht, dass ein Live-Service-Game das weniger Crunch-intensive Spiel ist, weil Crunch ja normalerweise das ist, was man die Phase vor dem Release eines Spiels nennt. Wenn, keine Ahnung, jetzt ein Uncharted 4 rauskommt, dann entsteht meistens der Crunch ein, zwei Monate, bevor das Spiel die Gold-Version erreicht oder bevor es dann auf den Markt kommt. Weil natürlich die Entwickler dann in einer komprimierten Zeit dafür sorgen müssen, dass das Spiel fertig wird. Und bei einem Live-Service-Spiel dachte ich, okay, sie veröffentlichen eine Grundversion des Spiels und updaten es dann Stück für Stück, dass das halt die entspanntere Variante wäre. Aber nein, so ist es eben nicht. Und bei Epic Games ist dieser Crunch quasi eine Konstante.
Ist leider das absolute Gegenteil bei einem Games-as-a-Service-Spiel, weil du bei einem herkömmlichen Spiel, du hast halt diesen Crunch vor dem Release. Und dann ist der Crunch vorbei. Das Problem bei einem Games-as-a-Service-Spiel ist, dass die Entwicklung nie vorbei ist. Mhm. Dass, wenn das Spiel veröffentlicht ist, dass schon das nächste Update wartet und dann das nächste Update und dann das nächste Update und dann das nächste Update. Und du musst dir vorstellen, dass jedes Update mit Crunch verbunden ist. Das ist, wenn du dir das mal vor Augen führst, das ist der absolute Horror. Wenn man sich einfach mal so die straighten Fakten durchliest, jetzt erwartet man bei einem Entwickler wie Epic Games, der halt nicht nur Fortnite hat, sondern man muss natürlich auch sagen, dass sie halt mit der Unreal Engine einer der wichtigsten Werkzeuge diese Industrie haben und sie für jedes Spiel, das die Unreal Engine nutzt, natürlich auch Lizenzgebühren dafür bekommt. Also Epic ist ein unheimlich großes und wichtiges Konstrukt in dieser Industrie geworden. Und neben dem ganzen Kram noch von was Fortnite angeht. Also Fortnite hat dann nochmal eine ganz andere Dimension reingebracht in diese Unternehmenskultur. Und dadurch, dass du jetzt halt diesen Erfolg hast mit Fortnite, der für Epic Games, das sie auch zugegeben haben, auch mega überraschend kam. Also sie haben nicht ansatzweise damit gerechnet, dass Fortnite Battle Royale so krass erfolgreich ist. Man muss fairerweise auch Epic Games so ein, auch ich will nicht in Schutz nehmen sagen, aber man muss auch deren Seite irgendwie zeigen. Und zwar ist es, glaube ich, gar nicht mal so einfach für eine Firma, auf so einen Erfolg zu reagieren. Mhm. Und zu schauen, okay, ich habe jetzt ein mega krass erfolgreiches Spiel. Okay, fuck. Aber jetzt brauche ich ein neues Department, das halt nur dafür zuständig ist, dass halt irgendwelche Reportings durchgelesen werden. Also das Feedback von den Leuten irgendwie auch gesehen wird. Also bedeutet das, dass im Zweifel, dass du in der QA-Abteilung, dass du plötzlich 50 neue Mitarbeiter hast, die keine Ahnung haben, was abgeht, die alle eingearbeitet werden müssen und die alle nicht raffen, was hier eigentlich los ist. Und das zieht sich halt wirklich komplett durch diese Firma. Wenn man sich diesen Artikel durchliest, der bei Polygon übrigens online ist, die hervorragende Arbeit geleistet haben, was die einzelnen Gespräche mit den Entwicklern angeht, das ist stellenweise wirklich, ich bekomme gerade Gänsehaut, wenn ich an einzelne Passagen denke. Vor allem fällt mir da wieder ein, wie sie mit Contractors gesprochen haben, also mit freien Mitarbeitern, die, wo sie noch weniger Verantwortung für aufbringen müssen als bei ihren festen Mitarbeitern, wo stellenweise Contractor reingeholt werden, um einfach nur den Job zu machen und dann wieder fallen gelassen werden. Und bei so einem ganz bestimmten Part wurde einfach von Bodies gesprochen, von Körpern einfach nur. Hey, was, der kann nicht mehr liefern, der will nicht mehr, okay, scheiß drauf, weg mit dem neuen Body rein. Und das ist stellenweise so eine also es ist wirklich eine grauenhafte Spreche einfach, die du da stellenweise mitbekommst. Das ist einfach nur mega schlimm, dass da nicht in die Mitarbeiter investiert wird, sondern in das Produkt und koste es, was es wolle, in dieses Produkt. Dieses Produkt steht mittlerweile für etwas, es steht für Versprechen, es steht für das Versprechen, dass immer und immer und immer wieder neue Sachen geliefert werden. Es steht für das Versprechen, dass es konstant sich weiterentwickelt, dass konstant immer wieder neue interessante Spitzen gesetzt werden. Und mittlerweile hat sich diese Denke, diese Erwartung natürlich auch auf den Spieler projiziert und festgesetzt, dass der Spieler immer und immer und immer wieder neue Elemente erwartet, dass irgendwann halt auch sich beschwert wird, dass keine neuen Sachen geliefert werden. Und so ist das halt ein ganz, ganz großer Teufelskreis, vor allem wenn du halt noch die PR mit reinholst, dass sie irgendwelche krassen Deals nochmal finalisieren, vor allem jetzt hier ganz groß mit Marvel, dass du halt wieder diese Avengers mit drin hast. Und wenn du dir den Film anguckst, den neuen Endgame, da wirst du halt auch verstehen, okay, fuck, da ist noch eine zweite Ebene mit drin, was Fortnite angeht, ohne jetzt hier zu groß zu spoilern. Aber das sind alles so Sachen, die sich halt auftürmen und wo du dann auf Kosten der Mitarbeiter gehen musst, dass die Mitarbeiter plötzlich nicht mehr wissen, wohin mit sich, dass sie halt Überstunden schieben müssen, 7 Tage die Woche, stellenweise 100-Stunden-Wochen schieben müssen und dann einfach in Tränen ausbrechen, die sie komplett ausgebrannt sind. Das ist leider so eine Narrative, die sich gerade aufbaut, die halt dieses Games-as-a-Service-Modell mit sich bringt. Das beste Beispiel ist auch das, was wir vor 3-4 Wochen nochmal besprochen haben. Anthem ist halt auch so ein Ding. Es geht halt weiter. Natürlich versucht jetzt BioWare, das alles ein bisschen zu verändern und sie haben Besserungen versprochen. Aber wie das dann gemacht wird, das ist halt auch ein Prozess. Und ich hoffe einfach, dass Epic Games, dass sie das ernst nehmen und dass sie natürlich Fortnite als wichtigstes Spiel platzieren wollen, aber nicht auf Kosten von Menschen, die dieses Projekt oder dieses Spiel am Leben halten. Das ist ein ganz, ganz schmaler Grat. Das ist, boah, meine Güte, das ist ohne Scheiß. Ich finde das immer ganz, ganz schwierig.
Ja, ich finde das auch gut, dass du da noch mal so ein bisschen die Perspektive von Epic Games einräumst. Das macht der Beitrag oder der Artikel von Polygon ja auch. Also da gibt's auch offizielle Statements von einem Pressevertreter von Epic Games, der das Ganze noch mal hier und da so ein bisschen in Kontext setzt. Und ja, es soll keine Rechtfertigung für Epic Games sein, weil es ist schon schlimm, was da passiert. Auf der anderen Seite, wenn man sich hineinversetzt, stell dir vor, deine Firma explodiert so und du müsstest eigentlich die doppelte Zahl an Menschen haben, um diesen Workload, der jetzt vor dir steht, eigentlich aufzufangen. Weil Epic Games war davor halt eben nicht ganz so groß wie jetzt mit Fortnite. Und das bringt natürlich Schwierigkeiten mit sich, weil auch in diesem Artikel wird darüber gesprochen, dass Epic Games vor Fortnite ein fantastischer Arbeitgeber war, weil man wurde gut bezahlt. Das ist ein Punkt, der da immer wieder erwähnt wurde, dass stellenweise Leute das Dreifache des normalen Gehalts da verdient haben. Und auch, dass so ja, dass man halt auch Freizeit hatte, dass man da ein Fitnessstudio hat, dass man so ein bisschen Ausgleich sich schaffen konnte, dass eigentlich Epic Games da ein vorbildlicher Arbeitgeber war. Dann kam der Erfolg und da fängt aber dann das Problem an. Natürlich kannst du nicht erwarten, dass Epic Games dann so auf dem Schnipp genug gute Mitarbeiter findet, um diesen Workload aufzufangen, um das, was du an Arbeit leisten musst, irgendwie auch angenehm für alle schaffbar machst. Das ist immer ein Prozess. Ich glaube, das schafft keine Firma der Welt, wenn so ein überraschender Erfolg kommt oder ein überraschender Wachstum, dass man das halt ohne Schmerzen auffangen kann. Das ist tatsächlich eine schwere Sache. Das Problem, was auch in diesem Beitrag ganz klar gezeigt wird, ist, dass Epic Games aber trotzdem in der Kommunikation und im Umgang mit dem Mitarbeiter da dann aber krasse Fehler begeht. Also sowas wie, dass Überstunden klar verlangt werden, ne? Was ich vorhin einmal kurz angedeutet hatte, wenn, das wurde da auch erwähnt, wenn ein Bug entsteht, wenn eine Waffe overpowered ist oder was auch immer, dass das dann nicht akzeptiert wird und dass Leute trotzdem ins Wochenende gehen können, sondern da wird dann so indirekt zumindest immer wieder unterschwänglich gesagt, nein, wir müssen diesen Fehler beheben. Und da wird erwartet, dass Leute dann in ihrem Wochenende oder in den Feierabendstunden an diesem Fehler arbeiten. Und das ist halt so eine Sache, die nicht passieren darf. Und da darf man dann auch Epic Games nicht in Schutz nehmen, weil da müsste dann einfach die Firmenstrategie ein bisschen umgedreht werden. Da darf dann einfach nicht erwartet werden von Leuten, die ihre Arbeit eigentlich abgeleistet haben, dass sie dann auch noch in ihren Feierabendstunden daran arbeiten. Das ist so ein bisschen das große Problem an dem Ganzen. Aber es ist halt nie eine schöne Geschichte, Crunch. Und das alles, das begleitet uns ja schon seit dem ersten ABX-OB-Side-Tagen. Es ist gerade echt ein Thema, das immer wieder aufkommt. Und ja, was mich jetzt im Fall von Fortnite tatsächlich auch überrascht und auch wieder erschüttert hat.
Ich kann auch echt nicht mehr hören, dass man dann, dass einige Leute dann einfach schreiben, ja, warum kündigen sie denn einfach nicht? Mhm. Warum gehen sie denn einfach nicht? Das ist so leicht, ach, das ist so leicht geschrieben, so leicht gesagt. Man kann das nicht einfach so, so grundsätzlich und grob sagen. Man weiß nicht, wie gebunden einige Leute sind, man weiß nicht, wie die einzelnen Situationen sind. Und das löst ja auch das grundsätzliche Problem nicht. Ich glaube, im Endeffekt schadet das einfach nur der Industrie, wenn man sagt, okay, die Leute sollten einfach nur kündigen. Weil am Ende, was passiert, wenn die erfahrenen Leute diese Arbeitsverhältnisse nicht mehr tolerieren? Sie verlassen die Industrie. Die Industrie verliert unheimlich wichtige Erfahrungswerte, unheimlich wichtige Entwickler, die sich in anderen Branchen festsetzen, sei es in der Filmindustrie oder in der Musikindustrie, weil sie denken, okay, das ist dort entspannter, kann da meine Familie regelmäßig sehen und dementsprechend will ich mir diesen Scheiß nicht mehr geben, was mit Spielen zu tun hat. Und dadurch entwickelt sich das Medium Spiel halt in einer komplett falschen Richtung. Technisch vielleicht nicht, es wird immer besser, immer großartiger, aber zu welchem Preis? Und das sind halt Gedanken, die, wie ich finde, halt viel zu selten zum Tragen kommen. Ich finde das echt schlimm und da finde ich es mega lobenswert, wie zum Beispiel so ein Entwickler wie Respawn halt dagegen setzt, weil jetzt nochmal immer wieder Kritik aufkam, ey, was zum Teufel passiert gerade mit Apex Legends? Da ist ja komplette Flaute gerade. Wir haben die Season 1 gehabt, die halt auch, was den Umfang angeht, echt ein bisschen dünn auf der Brust war. Und dementsprechend, what the fuck? Und dann kam jetzt hier auch im Zuge der Fortnite-Reportage, auch wenn das vielleicht auch ein Stück weit gezielt Marketing ist, aber im Kern trifft das halt trotzdem den Punkt. Und zwar sagt Respawn's Vince Zampella einfach, wir könnten das machen, aber wir wollen unsere Leute nicht komplett ausbrennen. Wir wollen, dass wir das halt smooth machen, wir wollen ein gesundes Pacing haben, wie ihr bekommt neue Inhalte, wenn eine neue Season stattfindet. Und eine neue Season, dazwischen sind immer mehrere Wochen. Und in diesen Wochen haben die Leute Zeit, nochmal in Ruhe die Inhalte auszudefinieren, zu konzeptionieren, zu produzieren und dann zu veröffentlichen. Und das ist, glaube ich, ein relativ gesundes Mittelmaß. Du hast deine Entwickler, die halt Zeit haben, ihre Inhalte zu entwickeln. Sie brennen sich nicht komplett aus. Sie werden nicht bis zum Tod ausgewrungen. Und trotzdem bekommt dein Spiel die Inhalte. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass du diese Spieler oder deine Spielerschaft einfach so erziehst, dass halt Apex Legends nicht unbedingt das nachahmen muss, was ein Fortnite macht. Dass halt immer ständig neue Sachen geliefert werden müssen. Immer wieder Neues. Apex ist ein Games-as-a-Service-Spiel. Das bedeutet aber nicht, dass jeden Tag was krasses Neues passiert. Es bedeutet, dass nach einem bestimmten Zeitabstand neue Inhalte stattfinden. Und genau das versuchen sie zu etablieren. Und das finde ich auch cool, auch wenn stellenweise halt einfach Flaute ist und das Spiel an sich keine neuen Inhalte bekommt. Das Versprechen ist da, dass nach einer Season neue Sachen kommen und wenn das Grundgerüst stimmt, wenn das Spiel an sich einfach geil ist und man Bock hat, das zu spielen, dann finde ich, ist das der perfekte Weg, um halt genau das so zu etablieren, damit alle halbwegs happy sind.
Ja, das hast du gut gesagt.
Meine Güte. Ich bin jetzt wieder so geladen, sag mal. Was ist denn hier schon wieder los?
Ja, es sind halt nicht so easy besprochene Themen. Aber naja,
cool.
Ich weiß auch gerade nicht, wie man positiv jetzt wieder rausgeht.
Wenn ihr das cool fandet, dann bewertet uns auf iTunes und was weiß ich, hier 5 Sterne und ja. Bewertung, das wäre mega. Nee, im Ernst, das wäre wirklich sehr, sehr wichtig.
Genau, wenn ihr uns unterstützen mögt, dann wie immer schreibt uns auch weiterhin Fragen, das haben wir ja auch gesagt, unsere erste Mailback-Folge ist ja veröffentlicht worden, wenn ihr weitere Fragen habt oder Anregungen, dann immer raus damit, wir haben ein offenes Ohr und lesen eigentlich alles und wenn sich's wieder anbietet, machen wir gerne wieder eine Mailback-Folge, wenn wir nicht direkt antworten, dann kriegt ihr da so auf jeden Fall nochmal ein paar Infos und genau das, was du gerade angedeutet hast, wenn ihr den Podcast denn mögt, dann zeigt das mit Sternebewertungen auf iTunes und Co., weil das hilft uns auch unheimlich weiter. So.
Ey, ganz kurz zu den Bewertungen. Wir stehen gerade auf 83 Bewertungen. Leute, ohne Scheiß, ich will die 100 knacken auf iTunes. Wenn ihr irgendein Apple-Device habt, dann tut uns doch den Gefallen und geht auf ABXO B-Site und gebt da die 5 Sterne und schreibt doch vielleicht was dazu. Das hilft nämlich der Algorithmus, damit er den Podcast schön nach vorne pusht und das wäre richtig cool. Ich habe richtig Bock, diese 100 da endlich zu sehen. Das nervt mich richtig. Das dieser 83 da nicht verschwindet. Und jetzt kommen die Ein-Sterne-Bewertung.
Ja, genau, die sollen mal aufhören, immer nach Sternen zu fragen, die Idioten.
Das soll's aber jetzt, glaube ich, gewesen sein, oder?
Genau, ich würde auch sagen, wir machen den Deckel drauf und sagen tschüss, habt noch schöne Tage und bis bald.
Macht's gut, ciao.